Hallo und willkommen in Folge 12 der Strafbar. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass wir auch wieder da sind. Diesmal leicht verspätet. Manchmal lässt es sich nicht ändern. Wer bin ich? Ich bin Laura Herdrich. Ich bin immer noch Doktorandin im Strafrecht in der baldigen Hoffnung, dass sich das ändert. Und mache mit Daniel diesen Podcast und ein bisschen Politik nebenbei. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Mir steht der Kopf ungefähr da, wo Laura auch steht, vollkommen überarbeitet, vollkommen verplant. Deswegen sind wir zu spät dran. Was machen wir hier? Wir machen die Strafbar. Was ist die Strafbar? Noch sind wir nicht live, noch haben wir keine eigene Bar, in der wir rumstrafen. Deswegen unterhalten wir uns einfach über Strafrecht. Alles links und rechts vom Strafrecht, heute zum Beispiel über Polizeirecht. Und das machen wir aus Spaß. Wir sind nicht so präzise wie eine wissenschaftliche Zeitung. Wir sind aber verschwiegen wie ein Grab. Und Laura hat mir notiert, was ist euer Auftrag? Und ich habe mir notiert, Feedback und Twitter. Also bitte schreibt uns immer fleißig Feedback, schreibt uns Mails, schreibt auf die Homepage. Wir haben jetzt die ersten Diskussionen oder die ersten Fragen auch in den Folgen. Und folgt der Strafbar, also die Strafbar, at die Strafbar auf Twitter.
Genau.
Laura heißt Jura-Eule und ich bin der Brunki. Folgt uns doch mal auf Twitter. Ich brauche dringend 1000 Follower, um total wichtig zu sein. Laura, was sind heute unsere Themen?
Unsere Themen sind teure Polizei, fieses Cyber-Grooming und alles um Sprengstoff. Immer wenn, wenn ich Cyber sage, habe ich so ein Jingle im Kopf.
Cyber, 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 Cyber.
Grüße an einen anderen Podcast.
Boah, ja.
Gut, wir fangen mit der teuren Polizei an und gehen direkt ins Polizeirecht. Und ich entschuldige mich jetzt schon einmal für vielleicht nicht ganz präzise Darstellung, weil es ist absolut nicht mein Fachgebiet und es ist, glaube ich, ungefähr 4 Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Was ist Polizeirecht? Polizeirecht ist das, was die Polizei machen darf. Also alle Maßnahmen und Befugnisse. Geregelt ist es zum einen im Bundespolizeigesetz, aber viel wichtiger eigentlich in den Ländergesetzen. Davon hat, ich meine, jedes Bundesland hat ein eigenes Ländergesetz. Die ähneln sich in großen Teilen. Ich habe das selber erfahren, weil ich mal von Bremen nach Hannover gewechselt bin, also von Bremen nach Niedersachsen, aber da hat sich nicht so viel geändert. Polizeirecht ist vor allem Gefahrenabwehrrecht. Das heißt, es soll präventiv wirken und dabei Straftaten verhindern. Deswegen greift die Polizei halt auch schon ein, wenn irgendeine Art von Gefahr besteht. Gibt es verschiedene Formen, gegenwärtig oder drohend. Gefahr bedeutet, es ist eine drohende Schädigung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung steht bevor. Und was sind es zum Beispiel für Maßnahmen? Was, glaube ich, ganz gut zu erklären ist, Daniel hat es mir vorhin hier nochmal reingeschrieben, das ist der Platzverweis. Und zwar ist das so eine Sache, wenn du dich irgendwo befindest und, keine Ahnung, du machst da Radau und die Polizei findet, dass du eine Gefahr darstellst oder zu einer Gefahr beiträgst, dann kann sie dich des Ortes verweisen oder kann dir einfach sagen, dass du da vorübergehend nicht mehr hingehen sollst. Genau, das ist so ein kleiner Einstieg erstmal zum Polizeirecht.
Ja, und das muss man so ein bisschen abgrenzen, weil wenn man sich mal die Probleme anguckt, also Platzverweis, ich war auch voll überrascht, es heißt tatsächlich, auch im niedersächsischen Recht jetzt Platzverweisung. Ich sage immer nur Platzverweis und dieses spare ich mir. Also bei einem Platzverweis wird angeordnet, dass man irgendwo nicht mehr hingehen darf. Und wenn man das doch tut, macht man sich strafbar. Das ist so ein bisschen doof halt. Ne? Dann wird man halt eingepackt. Manchmal macht man sich auch nicht strafbar, sondern es gibt verschiedene Variationen, dass man sich nur in ordnungswidrig verhält. Aber regelmäßig gibt's halt anschließend ordentlich auf die Nase. Und man muss vielleicht mal, weil das häufig verwechselt wird, dann hat mir der Sicherheitsdienst einen Platzverweis erteilt oder ich habe einen Platzverweis im Supermarkt oder sowas. Man muss ein bisschen differenzieren. Wenn die Polizei auf einem öffentlichen Platz oder einer öffentlichen Stelle, ne, Straße, Platz, Fußgängerzone, das sind so beliebte Sachen, da ein Platzverweis ist was anderes, als wenn ich Hausverbot bekomme. Das ist nämlich so regelmäßig das, was ich in der U-Bahn-Station bekomme.
Also oder Daniel was bekommt ich das regelmäßig in der U-Bahn-Station.
Ja, häufigst, ja, ich überlege schon, habe ich schon mal, ja, bei irgendwelchen Antifa-Demos habe ich mal, irgendwelche oder Anti-Nazi-Demos habe ich mal einen Platzverweis bekommen, aber dann gleich so mit 500 anderen. Ich glaube, ob ich schon mal einen anderen seinen Platzverweis hatte, ich kann es gar nicht ausschließen, ich hatte eine wilde Jugend. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, man kann aber zum Beispiel ein Hausverbot, also ne, das ist dann so wie, also es, das passiert zum Beispiel, dass in Hannover macht das Protect, das ist so eine Sicherheitsfirma, also mit Sicherheit in großen Anführungsstrichen. Ihr kennt die aus euren Städten auch. Also wenn irgendwelche privaten Möchtegern-Sheriffs dort. Das sind keine, was verteilen, das sind keine Platzhalter, sondern das sind Hausverbote. Die Hausverbot wirkt aber genauso wie wie ein Platzverweis, du darfst da nicht reingehen. Wenn du doch hingehst, dann machst du die Strafe nämlich und das ist halt ein Problem. So, und dann gibt es allerdings, und das ist eine Besonderheit in zum Beispiel auch Niedersachsen, aber in den meisten Ländern gibt es das mittlerweile, es gibt dann diese Stadt-Sheriffs. Der heißt auch hier mal bei uns genommen den, so ein Ordnungsdienst der Stadt Hannover. Und die dürfen tatsächlich auch Platzverweise erteilen, weil zum Beispiel das niedersächsische Polizeigesetz neuerdings auch die Verwaltungsbehörden, und das ist dann halt, sind dann diese Ordnungsdienste, ermöglichen, dort Platzverweise zu erteilen. Und das ist natürlich ganz ärgerlich, weil ich meine, es ist auf der einen Seite schon mal nervig, wenn die Polizei kommt und sagst, du gehst hier nicht mehr lang oder du musst jetzt hier weg. Wenn dann natürlich, ich meine, aber die haben wenigstens eine einigermaßen abgeschlossene Ausbildung. Ne? Mhm. Diese Ordnungsdienste, die Städte einsetzen, macht hier so ein, wie soll ich das, hat ein rotes Rathaus hier durchgesetzt. Die setzen dann halt irgendwelche Dullis ein. Also nichts gegen die Leute, die das machen. Das ist ja auch ein harter Job und so. Aber die haben halt natürlich keine Ausbildung wie ein Polizist und können irgendwie entsprechend handeln, sondern das ist halt irgendwie Crashkurse und dann kommen die dahin und verteilen halt mal Platzverweise. Deswegen ist so ein Platzverweis schon ganz schön einschneidend. Es gibt dann auch noch sowas, das nennen die Fußballfans dann häufig, ich habe Hannover-Verbot. Das gibt es in verschiedenen Varianten, also dafür muss man nicht Fußballfan sein, aber tatsächlich ist es auch so, dass man Platzverweis auch auf Dauer bekommen kann, zum Beispiel nach § 17 Absatz 3 Polizeigesetz Niedersachsen, das ist dann sowas genannte Aufenthaltsverbot. Das gilt zum Beispiel klassisch sowas für am Wochenende nicht mehr in den Disco-Bereich in Hannover. Mhm. Oder wenn Hannover 96 Spiele sind und man angeblich Straftaten begangen hat im Zusammenhang mit Hannover 96, dann kriegt man, also einige erinnern sich, das ist so ein ehemalig erstklassiger Fußballverein aus Hannover.
Vielleicht auch bald ehemalig Zweitklassiger.
Ja, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich höre da immer nur Gejammere. Ne, also dann bist du da irgendwie aus dem Bereich Fußball und dann darf man zum Beispiel nicht in den Innenstadtbereich, wenn Hannover 96 spielt und nicht in den Stadionbereich. So, das ist so ein Aufenthaltsverbot, also so ein dauerhafter Platzverweis, das kann relativ heftig werden. Ne? Also wenn man überlegt, man darf am Wochenende nicht mehr in den hannoverschen Innenstadtbereich rein, dann darf man auch, also man darf auch nichts anderes machen, ne? Also dann ist halt vorbei. Und das passiert halt typischerweise dann, wenn die Polizei der Meinung ist, man würde Straftaten begehen im Zusammenhang mit dem, was da immer stattfindet. Also entweder abends Diskotheken oder Fußballspiele oder andere Veranstaltungen. Das ist dann natürlich ein relativ heftiger Grundrechtseingriff, weil wenn man da hingeht, dann gibt's halt richtig aufs Maul, ne? Also vielleicht tatsächlich.
Ist unschön. So, und die Frage ist ja, warum gucken wir uns das jetzt an? Es war ein Hinweis auf Twitter und deswegen haben wir gedacht, wir gucken uns das an, weil es gibt jetzt, ich glaube, die ist neu.
1.10.
Relativ neu. Wir sind erst im Februar. Es gibt jetzt eine Gebührenerhebung durch die Bundespolizei bei Maßnahmen im, also bei Maßnahmen der Bundespolizei. Das ist wichtig. Es geht nicht um Maßnahmen der Landespolizei. So, die bei den meisten, ich sag mal, bei den meisten Demos, glaube ich, relevant sind. Aber die Bundespolizei wird zum Beispiel eingesetzt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste in dem Punkt bei Maßnahmen des Grenzschutzes. Also alles, was mit dem Grenzschutz zu tun hat, Grenzübertritte, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und so weiter. Auch wenn es da zu Straftaten kommen sollte oder Straftaten verhindert werden sollen, Katastrophenschutz oder Schutz eigener Einrichtungen. Genau. Und alle dabei entstehenden Maßnahmen können nun nach einer besonderen Gebührenordnung des Bundesinnenministeriums abgerechnet werden. Und ich habe da mal was rausgesucht, was das so kostet. Denjenigen, der dann vom Platz verwiesen wird zum Beispiel. Also der Platzverweis zum Beispiel hat einen Preisrahmen von 44,25 Euro bis hin zu 88 Euro. Das hängt dann davon ab, ob das ein mündlicher ist oder ein schriftlicher. Dann erkennungsdienstliche Maßnahmen. Daniel, was sind nochmal erkennungsdienstliche Maßnahmen?
Ich nehme deine Fingerabdrücke oder mache Fotos von dir.
Genau, also sowas. Das kostet dich 59,50 Euro. Wenn Gewahrsam nur angeordnet wird, kostet das schon 74,15 Euro. Und der Vollzug des Gewahrsams je angefangene Viertelstunde 6,51 Euro. Grüße gehen dabei raus an Nicole, die mir vorhin schon sagte, da ist ja das Steigenberger günstiger, wenn du da einfach Zeit verbringst.
Die Nicole?
Die Nicole, genau.
Alles klar.
Genau. Das ist der neue Gebührenkatalog und Daniel soll jetzt mal seine Meinung dazu sagen.
Ja, also ich habe tatsächlich, weil heute bin, letztes Mal war Laura weniger vorbereitet, heute bin ich weniger vorbereitet. Ich habe es nicht mehr geschafft zu recherchieren, wie teuer waren das vorher? Ist das wirklich neu?
Ja, das habe ich,
jetzt sind wir... Ja, hätten wir nochmal rausfinden sollen, nicht?
Sag einfach also, mal irgendwas und ich
gucke. Sag mal irgendwas, ja, hallo, mein Name ist Brunkhorst, ich bitte Vorschuss mitbringen. So, das war irgendwas, nein... Die entscheidende Sache ist, also man muss ja mal sehen, ne? Also der Vollzug des Gewahrsams, also unmittelbarer Zwang kostet Niedersachsen auch. Ne? Also das ist gar nicht unüblich, wenn ich irgendwie jetzt solche Geschichten veranstalte, dass ich den unmittelbaren Zwang, also was ist unmittelbarer Zwang vielleicht mal, also es funktioniert ja wie folgt. Üblicherweise in der idealen Welt ist das so, man steht irgendwo rum und die Polizei will das nicht. Dann sagt die, geh weg. Dann sagst du, nein. Ja, also wenn du weggehst, dann passiert ja nichts. So, also das ist halt die Frage... wann darf ich dann als Polizei einen Platzverweis ausstellen? Ne? Also stellen Sie vor, Laura und ich, wir stehen da in so einem Weißweinschorle in der Hand am Bahnhof rum. Bahnhof ist wichtig, weil sonst ist die Bundespolizei nicht zuständig. Und wir trinken da unsere Weißweinschorle ganz gechillt am Bahnhof. Kommt die Polizei, sagt, guten Tag, zweimal Platzverweis. Da würde ich sagen, ja, warum fragen Sie uns denn nicht, ob wir mal weggehen? So, weil wenn ich nämlich weggehe, dann brauche ich keinen Platzverweis. Wenn man mir jetzt einen Platzverweis verpasst, dann muss ich ja den Anlass dafür gegeben haben. Weiß ich nicht, ob Weißweinschorle trinken am Bahnhof rumgammeln dafür gleich reicht. Ne? Und deswegen ist der Preis Platzverweis 44,25 Euro bis 88 Euro, finde ich schon ein bisschen heftig. Die restlichen Sachen, wenn Gewahrsam, muss ja auch immer erstmal rechtskräftig, rechtsmäßig sein. Das ist dann schon nicht ganz unerheblich, finde ich, wenn du... Also, Punkt. Also, es ist nicht ganz unerheblich. Man kann dem eigentlich ausweichen. Spannend wird's ja erst, wenn der Gewahrsam durchgesetzt wird. Ich sitze da jetzt, ich könnte im Gewahrsam, kann ich so auch im Zweifel 40 Stunden sitzen. Da wird das schon sehr, sehr schnell sehr teuer, ne? Die Frage ist, ob das noch verhältnismäßig ist. Mhm. Finde ich schwierig. Ganz grundsätzlich ist natürlich so im öffentlichen Recht, das gilt auch in Niedersachsen, wenn du für eine staatliche Maßnahme den Anlass setzt, dann musst du dafür auch bezahlen, auch wenn der Anlass noch so klein war. So richtig glücklich bin ich damit nicht. Wie gesagt, Platzverweis kann man noch ausweichen.
Kriege ich es denn wieder, wenn es nicht rechtmäßig war?
Ja, das ist vielleicht, also der Twitter, also der ich habe es gerade noch rausgesucht, also den Tipp haben wir bekommen von Aulus Plautus oder Poncho Pilatus, der uns bei Twitter folgt und ganz eifrig ab und zu, dem ich jetzt mal live folge, dann weiß er, wann wir das aufgenommen haben. also der Aulus Plautus hat uns dazu aufgefordert und da gibt es einen Ursprungstweet von Maler Zimtik, die dazu schreibt, wirkt wie eine Geldstrafe, geht aber ganz ohne Gerichtsurteil, die Bundespolizei erhebt jetzt Gebühren und dann kommt da dieser Preiskatalog. Das würde ich mal, da wäre ich mal ganz vorsichtig. Also natürlich kann man das gerichtlich überprüfen lassen. Ne? Also der erste Schritt ist die Überprüfung, also es gäbe dann zwei Bescheide. Der eine, auch da Grüße gehen raus an Twitter, Leute, die mir das heute anders erklären wollten. Also der erste Schritt ist, dass natürlich der Platzverweis oder die Anordnung einer erkennungsdienstlichen Maßnahme, die Anordnung des Gewahrsams, das ist alles ein Verwaltungsakt. Was ist ein Verwaltungsakt? Ein Verwaltungsakt ist die Grundform des Verwaltungshandelns in Deutschland, da kann man immer gegen klagen. Ich kriege jetzt also den Platzverweis von der Bundespolizei, weil ich da Weißweinschorle trinke, dann gehe ich am nächsten Tag in Anführungsstrichen zu Verwaltungsgericht und sage, ich möchte jetzt feststellen lassen, dass ich dort Weißweinschorle hätte trinken dürfen und nicht hätte weggeschickt werden dürfen. Und wenn ich diesen Verwaltungsakt wegballere, weil dann das Gericht feststellt, Brunkhorst durfte da Weißwein trinken, dann fällt auch der Gebühren, der Gebührenbescheid weg. Ne? Ich kann auch den Gebührenbescheid selber angreifen. Aber da muss ich dann sagen, naja, ist irgendwie falsch berechnet oder so. Das heißt, natürlich gibt es dort eine gerichtliche Möglichkeit zu überprüfen. Es ist natürlich aber so, sich strafbar machen ist deutlich schwieriger, als nur einen Platzverweis zu kassieren.
Ne? Ja.
Und beim Demo-Beispiel zu hören, damit ich diesen Gebührenbescheid überhaupt bekommen kann, muss die Polizei erstmal wissen, wer ich bin. Auch das ist nicht zwingend nötig. Ne? Also wenn wir beide da stehen, kommt so ein Cop, ja, und sagt, guten Tag, Ausweise bitte, dann haben die immer ein Zettelchen und einen Stift dabei, die Polizisten, und schreiben sich auf, ne, alles so. Dann haben sie die Daten, dann können sie mir auch ein Zettelchen schicken, wo es draufsteht. Wenn ich jetzt auf einer Demo blöd rumstehe, dann haben die Nazis da nicht weiterkommen und jetzt werden irgendwie 500 Platzverweise per Megafon verteilt, dann wissen die ja gar nicht, wer ich bin, ja, genau. Da können die mir ja gar keinen Bescheid schicken. Also deswegen,
Haltet euch immer in Gruppen auf.
Ja, genau. Oder wehrt euch halt, ne?
Genau, also ich fand das ganz spannend. Mir war das so auch nicht bewusst. Es ist übrigens ganz neu, meine ich. Zumindest von der Bundespolizei. Ja, ich habe keine entgegenstehenden Informationen dazu gefunden.
Das finde ich gut. Ich habe das tatsächlich. Also man wird ja auf Landespolizeirecht ausgebildet. Deswegen habe ich das ehrlich auch nicht gesehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch noch keine erkennungsdienliche Maßnahme und keinen Platzverweisbescheid, also Kostenbescheid von der Bundespolizei gesehen. Die Bundespolizei in Hannover ist ja ganz besonders berüchtigt, aber damit beschafft die sich nicht. Ja, da gab es mal so ein paar Sachen, die sind aber alles freigesprochen, der Kollege, der da ganz viel machen soll. Ja, also so richtig geil ist das nicht. Du hast ja noch ein paar rausgeschrieben, bei Maßnahmen im Rahmen des beispielsweise Grenzschutzes, Katastrophenschutzes, Schutz gegen eigene Einrichtungen, Verfolgung von Straftaten und so weiter, weiß ich nicht. Also ob man das wirklich braucht, also eigentlich ist der Platzverweis ja, du willst ja eigentlich keinen Platzverweis kassieren, und damit du halt weiter wohin gehen kannst. Ob das jetzt unbedingt eine Kostenfolge braucht, weiß ich nicht. Und der Bundeshaushalt wird natürlich auch nicht saniert.
Das stimmt. Und so ein mündlicher Platzverweis, ja.
Und sonst ist es eigentlich ganz geil, wenn ich nicht den unmittelbaren Zwang, also mir sagt es so geregelt, wenn ich nicht den Zwang abwarte. Ne? Also wie läuft das, um das mal kurz durchzustehen? Laura und ich stehen da, also kriegen den Platzverweis. Jetzt sagen wir, nö, wir bleiben hier aber. Da kommt halt irgendwann so ein Schrank in so einer Polizeiuniform und packt mich und so eine kleine Schränkin in so einer, und packt Laura und dann tragen die uns halt weg. Ja, so. Und dafür müssen wir dann auch Niedersachsen bezahlen. Ich glaube, das ist auch.
Hast
so
du dich schon mal wegtragen Euro. Lassen?
Nee, wenn ich war unter anderem, also ich war auf mehreren Demonstrationen, wo ich mich mal in den Weg gesetzt habe, weil irgendwelche Nazi-Spinner da lang wollten. Und ich habe dann, auch wenn ich damals noch ein paar Kilo weniger drauf hatte als heute, ich bin ja heute stattlich und nicht mehr drahtig, habe ich immer gesagt, wenn die mich wegtragen wollten, ich würde auch laufen, wenn sie mich lassen. Und dann hast du halt links und rechts so jemanden, der trägt dich weg. Ne? Also der Hardcore-Antifaschist oder die Antifaschisten sagt jetzt bestimmt, ich hätte mich wegtragen lassen müssen, weil alle Bullen sind Schweine. Aber ich hatte weder Lust, dass die sich verheben, noch hatte ich Lust, gefallen gelassen zu werden. Oder irgendwie, wenn man so getragen wird, es gibt da auch so Workshops, wenn man sich mal wegtragen lassen will, dass man dann irgendwie aus den zappelt oder so, dann machen die mal einen Widerstand gegen Verstreckungsbeamte dagegen. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich habe dann immer gesagt, ich würde auch laufen. Dann waren die meistens auch ganz gechillt. Ne? Mhm. Also außer sie kamen halt aus Bayern oder aus Sachsen. So, aber ansonsten waren die dann immer ganz gechillt, wenn die dann irgendwie froh waren, den dicken Jungen nicht wegtragen zu müssen. So, und ganz so schlimm auch nicht. Aber ich habe mich noch nicht wegtragen lassen. Man kann ja sitzen bleiben und dann, wenn man dann irgendwie weggetragen wird von zwei Leuten, dann ist das halt nur netter. Also weggebracht, nicht wieder.
Ich kann sagen, ist das nett.
ja, die Cops wollen ja eigentlich. Weiß ich nicht. In Hessen haben wir jetzt gehört oder gelesen, 20% der Cops in Hessen bezeichnen sich selber als rechts.
Mm, super.
Aber ganz grundsätzlich diese BPO, also die Bereitschaft, also die Leute, die bei sowas eingesetzt werden, sind meistens Bereitschaftspolizisten, das sind meistens recht junge Polizisten, die am Anfang ihrer Karriere da jetzt erstmal Bereitschaftspolizei machen müssen. Weißt du, die haben sich auch vielleicht was Besseres vorgestellt, als Nazis zu beschützen, als sie den Job ausgesucht haben. Ne? Also ich habe jetzt nichts grundsätzlich nichts gegen Polizisten, ich habe nur was gegen Bullen. So, das ist halt ein Unterschied, ne?
So. Differenzierung ist hier wichtig.
Ja, die Differenzierung ist halt, die einen machen ihre Arbeit und die anderen machen halt irgendeinen Scheiß, ne? So.
Genau.
Ja, das vielleicht dazu. Wir haben das mal aufgenommen. Polizeirecht, das finde ich ganz spannend.
Hat ja auch mit Straftaten zu tun, mit der Verhinderung von Straftaten.
Lasst euch halt keinen Platz, also wenn ihr euch einen Platzverweis holt, dann raus aus dem Bahnhof und da einen Platzverweis holen, denn die Bundespolizei ist hauptsächlich in den Bahnhöfen zuständig.
Genau. Okay, dann gehen wir zum Cyber-Thema. Cyber.
Wir müssen das kurz erklären. Wir können da vielleicht, also ich war sehr stolz diese Woche, weil ich habe ja mal als Feedback bekommen, die Lieblingspodcasts wären MINT-Korrekt und Die Strafbar, und da ist mir ein Herz aufgegangen.
Es war eine große Ehre, wirklich.
Genau, weil MINT-Korrekt ist so richtig geiler Podcast. Also nicht so wie wir, sondern so richtig geil. Und wenn wir mit denen verglichen werden, das ist halt so, wenn einer so reinkommt und sagt, wow, du machst aber tolle Musik, du und beliebigen Chartstürmer einsetzen, ihr seid ja tolle Sänger, ne? So ist das ungefähr für mich gewesen zumindest. Und Cyber kommt aus Aufwachen-Podcast. Wenn ihr politisch gefestigt seid und 6 bis 8 Stunden die Woche hören wollt, wie so zwei anstrengende, aber sehr intelligente und sehr gut analysierende Leute, nämlich Stefan und Thilo, sich über Politik unterhalten und ihr wirklich auch ein bisschen, also wenn ihr auch Bock habt, dass die SPD an allen schuld ist und so, dann könnt ihr mal den Aufwachen-Podcast reinhören. Da gibt's, die haben so cool, die sind schon ein bisschen, die sind noch cooler als wir.
Die haben nämlich eine Soundbar.
Die haben nämlich eine Soundbar, irgendwann brauchen wir immer eine Soundbar und da gibt es eine Soundbar, die Cyber ist, weil das die Kritik ist an sämtlichen oder an ganz vielen politischen Sachen, die plötzlich Cyber heißen. Cyberterrorismus, Cyberkriminalität, Cybergrooming. Und deswegen sagen wir, wenn einer von uns beiden Cyber sagt, sagt der andere immer Cyber. Genau. Weil wir das lange Zeit gehört haben. Mir fällt auch gerade auf unseren, das müssen wir die nächsten Wochen mal ein paar Mal hören.
Das stimmt.
Beim Autofahren. Aber dazu kommen wir später.
Okay, also wir kommen zum Thema Cyber-Grooming. Was ist eigentlich passiert und was ist Cyber-Grooming? Also erstmal hat der Bundestag beschlossen, dass jetzt auch der Versuch von Cyber-Grooming strafbar sein soll. Und dann stellt sich die Frage, und ich musste das auch erstmal nachlesen, was ist denn Cyber-Grooming? Es ist auch ein wirklich komisches Wort. Es geht darum, wenn ich, meistens sind es Männer, Kontakt im Internet zu Kindern aufnehme, mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen. In irgendwelchen Chats, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Das war schon immer, was heißt, also schon immer, es ist schon strafbar nach 176 Absatz 4 Nummer 3 StGB. Jetzt ist aber auch der Versuch strafbar. Das ist für die Fälle relevant, wenn der Täter nur denkt, auf der anderen Seite säße ein Kind. In Wirklichkeit ist da aber vielleicht ein Polizist, der das nur vorspielt, weil man sich desjenigen habhaft werden will. Oder vielleicht auch ein Elternteil aus irgendeinem Grund. So, und das hat man jetzt auch unter Strafe gestellt. Und wir wollten das mal besprechen, weil ja die Frage ist, dieses Cyber-Grooming ist ja an sich schon nur ein Vorbereiten einer späteren strafbaren Handlung. Und jetzt hat man quasi den Versuch einer Vorbereitungshandlung auch schon unter Strafe gestellt. Oder stellt das unter Strafe. Und jetzt möchte ich von Daniel wissen, wie er das findet.
Wow.
Wie war das mit der Vorbereitung heute?
Apropos Vorbereitung. Also, ich sag mal voraus, so Cyber, also Grooming ist ja so heranzüchten, da kommt das her, ja. Aha. Früher hat man sich zum Beispiel Prinzen gegroomt, ja, also da kommt der Begriff.
Was hat man früher?
Wenn du einen Thronfolger erzogen hast, einen Prinzen, dann war das Grooming. Oder einen Nachfolger in einem Unternehmen erzieht, dann ist das Grooming. Und das wird halt heute verwendet für das Ansprechen von Kindern und mit Cyber natürlich im Internet, um dort sexuellen Missbrauch vorzubereiten. Und das ist natürlich irgendwie schon ein scheiß Hobby. Ja, das sollte man halt sein lassen. Lass doch die Kinder im Internet in Ruhe und sonst auch. Ob das jetzt der große Durchbruch ist. Ich habe jetzt mal geguckt, wie viele Leute, also wie viele Tatverdächtige gibt's eigentlich. Mhm. Also das sind so 1000 Leute im Jahr. Bei 80 Millionen Menschen gar nicht so viel. Jetzt natürlich klar, wenn die jetzt hier 15 Leute ansprechen, sind das 15.000 Kinder, die angesprochen werden. Alles schlimm und so. Und auch vielleicht gar nicht so witzig für die Kinder und deren Entwicklung und ganzes Leben, aber ich weiß nicht, ob das, also warum man jetzt nicht, also ich weiß es nicht, also ich habe, glaube ich, keine große Meinung heute tatsächlich dazu. Ich stelle mir halt die Frage, also der Täter oder die Täterin chattet da jetzt fröhlich rum und auf der anderen Seite sitzt niemand. Dann muss man ja schon davon ausgehen, wenn er jetzt sagt, hier, wie alt bist du? Und dann schreibt die Person zurück, ich bin 12. Und dann schreibst du zurück, ja, geil, schick mir doch mal ein Bild. Ich glaube, es gibt gerade so eine Werbung auch von der Bundeszentrale. Ja, ich will alles von dir sehen. Ne, so. Mhm. Und dann sagt die Gegenseite, ha, ich habe deine IP und ich bin Polizei, Buxtehude und jetzt kommst du ins Gefängnis. So, da stelle ich mir die Frage, also ist das jetzt, also ist, scheinbar ist das der Ansatz, um solche Taten zu verfolgen und da irgendwie auch Gefahrenabwehr zu betreiben. Ob das jetzt der große Durchbruch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Meinst du, der große Durchbruch, so wie er gefeiert wird?
Wird der gefeiert?
Ich finde schon. Also unsere Justizministerin hat es schon gefeiert.
Ja, man muss aber auch sagen, also überall, wo Kinder und Sex draufsteht, dann ist ja jede Maßnahme immer toll. So, ich habe aber ehrlich gesagt Cyber-Grooming auch nur über, also wie gesagt, es ist jetzt irgendwie kein geiles Hobby und da sind natürlich Kinder auch konkret gefährdet. Also es gibt so ein paar andere Sachen, die man bedenken muss. Also wenn man sich mal auch anguckt, statistisch, wie alt sind denn die Leute? Ne? Also jetzt glauben natürlich alle, da auf der einen Seite sitzt Lutz und Lutz ist 56, zweifach geschieden und spricht jetzt die 12-jährige Amelie an. Was ist aber zum Beispiel, weil wenn man sich das nämlich genau anguckt, den Straftatbestand, das ist ja zum Beispiel, wenn ich einen Täter habe, der 14 ist, ist das ja auch durchaus eine Straftat. Also da wird ja nicht differenziert in diesem Straftatbestand. Ich gucke jetzt mal selber rein. 146 StGB ist das übrigens für die Leute von euch, die mit reinschauen. 176, schon 176. Was ist Absatz 5, glaube ich, ne?
Satz 4, Nummer 3.
Satz 4, Nummer 3, ich danke Ihnen. Satz 4, Absatz 4, Nummer 3. Oh, mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer auf ein Kindles mittels Schriften, also auch Tippe und Bilder und so, oder mittels Informations- und Kommunikationstechnologie, wahrscheinlich eher das, einwirkt, um das Kind zu sexuellen Handel zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einer dritten Person vornehmen oder vom Täter oder einer dritten Person an sich vornehmen lassen soll, oder um eine Tat, blablabla, also Kinderpornografie. Wenn jetzt also der 14-Jährige, der 4 Wochen jüngeren 13-Jährigen schreibt, Mensch, schick mir doch mal ein Tittenfoto. Oder umgedreht, die 14-Jährige schreibt den 13-Jährigen, Mensch, mach mal ein Foto von deinem Gemächt und schick mir das mal. Dann macht er sich automatisch strafbar. So, jetzt könnte man sich überlegen, naja, ist man das halt absolut geschützt unter 14? Ich finde aber, man sollte mal diskutieren, ob wenn jetzt der 17-Jährige, ne, die 12-Jährige wahrscheinlich auch problematisch, aber nehmen wir den 15-Jährigen und die 13-Jährigen, es läuft halt irgendwie darauf hinaus, dass die beide wollen und er überlegt jetzt halt, Mensch, jetzt schreibe ich dir so ein bisschen, damit sie mir was schickt. Oder dass er irgendwas macht. Oder so, ob das halt der Kern ist, der da bestraft werden muss. Ne? Jetzt sagen natürlich alle, wenn Sprungkost hast du voll nicht gerafft. Das ist auch Jugendstrafrecht, der kommt schon ganz geschickt oder die, je nachdem, wer der Täter oder die Täterin ist, da geschickt raus. Muss ja nicht voll bestraft werden und so. Und dann gibt es auch eine Strafzumessung und dann ist das halt alles nicht so schlimm. Ne? Ist ja auch richtig, aber ganz grundsätzlich ist das ja schon, sag ich mal, weiß ich nicht, das jetzt unbedingt. Ob dann der 14-Jährige, der nicht in Wirklichkeit nicht mit der 13-Jährigen chattet, sondern mit der Mutti von der 13-Jährigen. Naja.
Aber das ist das der Regelfall? Das ist ja die Frage, ne?
Ich glaube, ein Drittel oder ein Viertel der. Ich hatte es vorhin jetzt. Jetzt habe ich es gerade. Stichwort Vorbereitung. Also, PKS sagt ein Drittel der Leute, sage ich jetzt einfach mal. Also, ein erheblicher Teil der Leute ist halt selber noch jugendlich.
Okay.
Ja, und. Es gibt mir noch mal kurz Zeit. Ja, wir müssen das, das wird wieder besser bei der nächsten Folge. Haben wir das besser. Ne?
So. Ich sag mal so, bringt euren Kindern einfach bei, dass sie vernünftig mit dem Internet umgehen und am besten noch keine Fotos von sich verschicken.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigere. Ne?
Ja. Eine gesunde Interneterziehung ist, glaube ich, sinnvoll.
Ja, ist gar nicht so einfach, ne?
Nö, das glaube ich.
Also ich habe ja, wie du weißt, Verwandtschaft in dem Alter. Da hatte ich so das eine oder andere Gespräch, ob was sinnvoll ist, und habe mal so ein paar Sachen rausgehauen. Ne? Also so eine Weisheit zum Beispiel, egal wie sehr er dich liebt, dein Tittenfoto kommt trotzdem in den Klassenchat. Was, glaube ich, eine Weisheit ist, die man sich einfach reinziehen muss.
Ja.
Das ist übrigens auch relativ unangenehm. Ne? Also die Polizei ist da ziemlich fies. Weil der Punkt ist, wenn du dieses, also wie funktioniert das, sobald du zur Polizei gehst und sagst, hier, der so und so, der hat mein Nacktbild und der hat das weitergeschickt. Auch bei Jugendpornografie ist am nächsten Morgen die Polizei da und sammelt erstmal in der ganzen, alle Leute, die in irgendwelchen Gruppenchats sind, die Handys ein. Ne? Da ist dann schnell aus der ganzen, also hatte ich den Fall, jetzt muss ich überlegen, wie ich das erzählen kann. Also ich verändere das so ein bisschen so, dass derjenige sich nicht wiedererkennt, falls er uns hört. Wenn ja, Grüße. Also der Fall war ungefähr wie folgt, beide so knapp 14, 15 und sie war in ihn verschossen und er hat überhaupt noch nicht verstanden, was sie eigentlich von ihm will und dann hat er sich irgendwie von ihr Nacktbilder schicken lassen und hat die halt im Freundeskreis weitergeleitet. Irgendjemand hat das in den Klassenchat gesteckt und dann war tatsächlich, dann hat die Mutter das gesehen, ja, weil ihre Tochter da halt gewonnen hat und am nächsten Morgen war tatsächlich die Polizei da und hat die Handys aus der ganzen Klasse eingesammelt. Da waren natürlich, also und alle so 13, 14 und da war natürlich so richtig Hallo, ne? Also gab dann Klassenkonferenz, also Ordnungsmaßnahmen der Schule und piff, paff, puff. Und der war dann halt unten durch bei allen. Und zwar nicht, ja, weil er die Kleine da die Bilder weitergeschickt hat, sondern weil du hast gemacht, dass unsere Handys eingesammelt wurden. Und da war natürlich dann, also das wird relativ ärgerlich. So sollte man nicht machen. Vom Menschlichen mal ganz abgesehen.
Genau. Okay.
Gut, das vielleicht nur zu Cyber-Grooming war jetzt so ein Thema. Die Rechtsbelehrung, heißt ja Rechtsberatung, ich muss mal kurz gucken, wie heißt der Podcast? Die haben dazu einen ganz spannenden Podcast gemacht, die machen so alles Mögliche. Die Rechtsbelehrung.com haben zu Thema Cyber-Grooming, ich glaube, 1,5 Stunden, die haben das auch ein bisschen, ja, sind jetzt keine Strafrechtler, aber die machen das immer so alles querbeet, die machen so alles mit Internet irgendwie. Die hatten aber jemanden eingeladen, der, glaube ich, im Bereich Kriminologie unterwegs ist, zu Thema Cyber-Grooming. Gar nicht schlecht. Sonst ist das nicht so mein Podcast, wenn ich ehrlich bin. Aber die machen das gut, aber es sind nicht so meine Themen.
Okay, dann kommen wir schon, das wird vielleicht ein etwas kürzerer Podcast heute, zu unserem
da kriegen wir Ärger.
Dritten Thema. Von wem denn?
Von allen.
Von allen.
Hoffe ich doch.
Alles über Sprengstoff. Und zwar gibt es da erstmal einen kleinen Fall, den ich dazu erzählen möchte. In der aktuellen, da gab es jetzt gerade ein Urteil. Und zwar gegen einen Soldaten vom Kommando Spezialkräfte, der sich auch in dem Zusammenhang mit Sprengstoff und so zu tun hatte. Der besaß etwa 2 Dutzend, eine genauere Zahl habe ich nicht finden können, Übungshandgranaten, Nebelpatronen und Zündschnüre. Und das ist wohl alles, wenn man es so hat. Ich glaube, wir beide könnten da erstmal so nichts anfangen. Auch mit Übungshandgranaten kann man erstmal wohl nichts machen. Kann man aber, wenn man es umbaut, auch immer schon die Hand wegsprengen. Das ist schon möglich. Der ist verurteilt worden wegen dieses Besitzes zu 120 Tagessätzen a 15 Euro wegen Verstoß gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz. Zudem hatte man rausgefunden, dass er Gründer eines sogenannten Prepper-Netzwerks war. Das sind so Leute, die Angst haben, die Welt geht unter und wollen für Katastrophen vorsorgen. Bei diesem Prepper-Netzwerk ging es eher darum, sich gegen Flüchtlinge zu verteidigen, weil man Angst hat, die Flüchtlinge übernehmen die Weltherrschaft. Ungefähr so. Genau, und in diesem Zusammenhang soll er diese Sachen da gehortet haben. Es gab wohl auch Feindeslisten. Das hat alles zu tun gehabt, so ein bisschen mit dem Soldaten Franco A., der ja vor, ich glaube, 2 Jahren oder so ist das hochgeploppt mit diesem Netzwerk in der Bundeswehr, diesem rechts angehauchten rechten Netzwerk. Da hat der wohl auch mit zu tun gehabt, der Soldat, der jetzt verurteilt worden ist. Und da dachten wir uns, wir gucken uns mal Sprengstoff an.
Bäm. Ich überlege gerade, Franco A., diese Terrorermittlungen sind auch, glaube ich, alle ziemlich im Sande verlaufen, wenn man ehrlich ist, ne? Also nicht, dass ich sage, dass das nicht scheiße ist, so rechte Terrornetzwerke aufzubauen. Ich meine aber, das war ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Ja, also ganz kurz nur, weil ich darüber nachdenke, Prepper, ne, die sich auf die Weltuntergang, lassen die sich eigentlich alle impfen oder sind das alles Impfgegner? Aber das ist ja nicht alle eure Grippeimpfung, noch ist Zeit, Leute. So, also, ja, es gibt im Prinzip 3 Gesetze. Das eine ist nicht so spannend, das ist das Waffengesetz. Wir alle wissen abstrakt, wer so eine Waffe hat und die nicht haben darf, bestimmte Waffen. Da gibt es 1 Jahr bis 5 Monate, bis zu 5 Jahren für. Es gibt da noch was anderes, es gibt nämlich das sogenannte Sprengstoffgesetz und es gibt auch das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und das sind so 2 Gesetze, zusammen mit dem Waffengesetz, die im Prinzip das versuchen, was man in Europa den europäischen Weg nennt, nämlich wir verbieten halt erstmal alles. Ne? Also, es gibt Rechtssysteme, das bekannteste ist das der Vereinigten Staaten, da darf ich ganz viele Sachen besitzen. Ich darf zum Beispiel auch in der Schweiz relativ viel besitzen. In der Schweiz darf ich wohl auch Schwarzpulver, habe ich jetzt gelesen, kann ich mir einfach so im Jagdshop kaufen.
Also geht einfach in die Schweiz, wenn ihr das haben wollt.
Ja, oder lass es sein. Aber, genau. Also in Deutschland sind aber bestimmte Stoffe verboten, da gibt es also Anhänge. Und man sagt, wer also unerlaubt, also das funktioniert immer wie folgt, man darf das nicht, es sei denn, man hat eine Erlaubnis. Und für Erlaubnis braucht man halt so einen behördlichen Schein, ne? Sprengstoffschein, Waffenschein. So. Oder du kriegst diesen Schein gar nicht wie bei Kriegswaffen. Kommen wir aber gleich zu. Und wie funktioniert das? Es gibt also einen Katalog, da steht drin, Sprengstoff, C4 und was der Teufel was. Und wenn du das haben willst, dann brauchst du halt eine entsprechende Erlaubnis. Und wenn du damit trotzdem rumhantierst, ohne das zu dürfen, wird mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. So, und das ist halt erstmal die Sache. Also wenn du Sprengstoff hast und den darfst du nicht haben, du machst damit gar nichts Böses, du willst jetzt nicht irgendwie eine, keine Ahnung, Kaserne in die Luft sprengen oder Oma oder so umbringen, sondern nur die Waffe, also nur dieses Zeug zu Hause rumliegen haben, bis zu 3 Jahre. So, und sagen wir mal so, 30 oder 40 Tagessätze für so ein paar verbotene Polenböller. Also Polenböller ist der nicht ganz richtige und rassistisch einwandfreie, aber auch von sämtlichen Polizeien genutzte Begriff. Polenböller sind also in Osteuropa hergestellte Sprengkörper, die man üblicherweise zu Silvester oder wenn man sonst irgendwie einen nicht alle Latten am Zaun hat, durch die Gegend wirft. Und üblicherweise erkennt man sie dadurch, dass sie einen hellen Blitz verursachen, einen super krassen Knall, der einen durch Mark und Bein geht. Also ich wohne in Hannover in einem Stadtteil, wo man die Silvester durchaus auf der Straße erleben kann. Und das ist schon was anderes, als wenn man so einen Superböller durch die Gegend wirft. Das ist schon nochmal 5 Nummern größer. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Und dafür gibt es üblicherweise, habe ich jetzt mehrfach schon in Akten gehabt, kriegt man so 30, 40, wenn man Pech hat, 60 Tagessätze. Was ja vielleicht mal sich überlegen lässt, was denn das Gericht offensichtlich festgestellt hat bei diesem Soldat vom Kommando Spezialkräfte, wenn der 120 bekommen hat, ne? Dann war das wohl nicht nur das Doppelte, sondern das muss viel mehr gewesen sein, aber auch nicht so viel, dass man jetzt statt 120 Tagessätze da hat Frage, ist der eigentlich noch Soldat oder ist der schon entlassen?
Nee, der ist ach, wie haben sie das genannt? Ich meine, der ist entlassen worden auf jeden Fall. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Wie es genau
kann
heißt,
natürlich tatsächlich sein, angenommen, er wäre schon entlassen als Soldat, wegen des Besitzes dieser Waffen- und Sprengstoffgeschichten, dann ist die Tat unter Umständen so niedrig. Also ich finde
Dienstausübungsverbot.
Ein Dienstausübungsverbot, okay, dann ist er aber noch Soldat, dann darf er das noch nicht aussehen. Genau. Dann wird jetzt anschließend festgestellt werden, bei der Dings, dass er nicht mehr Soldat sein wird oder entlassen mit all den Fehlern. Und dann wird sowas natürlich eingerechnet, ne? Wenn ich aus der Bundeswehr fliege wegen einer Straftat, dann werde ich natürlich anders bestraft, als wenn ich weiter meinen Job behalten darf. Ne? Ja, Laura meldet sich. Wir brauchen dringend dieses YouTube.
Genau, also hat erst ein Dienstausübungsverbot bekommen und hat aber dann ist im Herbst 2019 aus dem Dienst ausgeschieden auf eigenen Wunsch. Und ein Disziplinarverfahren ist noch anhängig.
Alles klar. Aber wenn er ausgeschieden ist wegen dieser Nummer, dann ist das natürlich so, dass er natürlich einen hohen Eigenschaden hat. Da ist das Beispiel, wir haben das vielleicht schon mal gesagt, bei Strafzumessung, wenn ihr eine fahrlässige Tötung begeht, weil ihr einen Menschen tötet, dann werdet ihr dafür bestraft, ja, also so mit dem Auto. Mhm. Wenn das zufällig euer eigenes Kind ist, dann werdet ihr wahrscheinlich deutlich weniger bestraft, weil ihr seid schon gestraft genug. Ne, das ist so das Beispiel, wenn du deinen Job verlierst wegen der Straftat, die du begehst, weil du halt bei Aldi arbeitest und bei Aldi klaust und verlierst deinen Job. Dann ist das damit erledigt quasi oder deutlich erledigt. So, also vielleicht mal so zum Gefühl bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafen. Beim Waffengesetz ist es so, beim Waffengesetz gibt es 2 Strafvorschriften. Da gibt es einmal 1 Jahr bis zu 5 Jahren und das andere ist 6 Monate bis zu 5 Jahren. Je nachdem, was für eine Schusswaffe ihr mit euch rumschleppt oder obwohl ihr es nicht dürft. Und dann gibt es noch das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und das Kriegswaffenkontrollgesetz, da habe ich mir heute tatsächlich das erste Mal richtig angeguckt, hatte ich nämlich bisher auch nur ein einziges Mal mit so einer Waffe, die nicht so war, wie sie sollte. Und da sind viele witzige Sachen, das ist tatsächlich viel verboten. Da ist übrigens auch drin, wir kommen gleich nochmal dazu, wer Atomwaffen handelt oder wer Chemiewaffen oder Biowaffen oder Streumunition oder Antipersonenminen handelt. Egal wo auf der Welt, solange er Deutscher ist, ist das strafbar. Schon ziemlich cool, dass Deutsche nicht mit Atomwaffen handeln dürfen.
Ja.
Egal wo, also nicht nur weltweit, sondern wenn man sich das genau anschaut, dann universumsweit, ja. Und Kriegswaffen sind halt alles, was so ein bisschen größer ist. Und da haben die bei der Bundeswehr, also da muss man immer aufpassen bei diesen Bundeswehrnummern, wenn die Leute vom Truppenübungsplatz immer irgendeinen Scheiß nach Hause schleppen, da muss man extrem aufpassen, dass das nicht Kriegswaffenkontrollgesetz ist. Da gibt es nämlich einen ganz anderen Strafrahmen. Da gibt es nämlich von 1 Jahr bis zu 5 Jahren. So, ne, also wenn du so, ich weiß nicht, einen Kampfhubschrauber klaust, was unwahrscheinlich ist, aber wenn du zum Beispiel bestimmte Munition klaust oder mal so G36 oder so, also so ein aktuelles Bundeswehrgewehr, die sind natürlich auch schwieriger zu klauen als irgendwelche Übungsgranaten, weil die nicht verbraucht werden, aber wenn man sowas klaut, dann ist man immer gleich beim Kriegswaffenkontrollgesetz und das Ergebnis all dieser Bemühungen, dass man in Europa nicht so einfach Waffen kaufen darf, dass man in Europa nicht einfach Kriegswaffen haben darf und dass man auch in Europa nicht einfach allen Sprengstoff kaufen darf, ist übrigens, dass wir eine deutlich geringere Quote haben an so Schießereien und so. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Ergebnis, finde ich.
Das stimmt. Genau.
Entschuldigung. Ja, besonders bemerkenswert ist noch, es gibt auch da eine Anlage und der letzte Punkt dieser Anlage hat mich in der Vorbereitung sehr, sehr gefreut, denn da wird definiert, eine Kriegswaffe ist nicht da, Kampfhubschrauber, U-Boote, Panzer, Panzerhaubitzen, sollen so Maschinengewehre aus, sind wassergekühlt, bla 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 und Besonders wichtig, letzter Punkt, Laserwaffen, die besonders dafür konstruiert sind, eine Dauerstabilität zu suchen. Leute, eure Laserkanonen zu Hause, ja? Meldet euch, ich hole euch da raus. Aber Laserwaffen sind nicht erlaubt, ja? Also es sei denn, ihr habt eine Erlaubnis für Kriegswaffen. Ganz wichtig und hohe Strafen, wenn ihr die ausführt, ja? Kriegswaffen ausführen, auch Laserkanonen, verboten.
Also lass das bitte sein.
Ist jetzt kein Scheiß, steht wirklich drin. Ich habe auch dreimal geguckt und gelacht. Laserwaffen sind Kriegswaffen. Und dafür verboten.
Naja, wenn du damit Dauer jemanden zur Erblindung führen kannst, ist das ja auch schon nicht so geil. Kannst du ja auch als im Krieg gut einsetzen.
Scheiße, dann landest du mit deinem Millennium Falcon in Hannover am Flughafen und kommst mit deinem Blaster raus, wirst gleich verhaftet wie eine Kriegswaffe.
Das ist Kacke. Vor allem mit dem Millennium Falcon ist es ein sehr realistisches Szenario. Gut,
warum? Wir haben eine Frage von Carola.
Genau, zum Thema Sprengstoff. Das passte sich ganz gut, deswegen haben wir das auch aufgegriffen und ein bisschen unterfüttert. Genau, wir haben eine Frage von Carola. Und Carola hat nämlich gefragt, ich lese das einfach jetzt mal vor. Hallo ihr Lieben, ihr macht einen echt tollen, informativen Podcast, vor allem für jemanden wie mich, der sich überhaupt nicht mit Jura auskennt. Das freut mich schon mal sehr, dass das auch für Leute was
gerne,
ist, die...
Machen wir sehr gern, Carola, ja.
Mich freut das wirklich.
Mich
Daniel
auch.
Daniel freut es nur ironisch. Dementsprechend hätte ich eine Verständnisfrage. Und zwar gilt der Einsatz von gemeingefährlichen Mitteln zwar als Mordmerkmal und müsste somit mit lebenslänglich bestraft werden. Wir verweisen da nochmal auf unsere Mordfolge. Ich glaube, das ist sogar die erste gewesen.
Ja, warum auch immer wir damit angefangen haben.
Genau. Beachtet nicht die schlechte Tonqualität. So, jetzt zu Carola zurück.
Beachtet meine gute.
Aber in Paragraph 328 steht, dass das Herbeiführen einer nuklearen Explosion mit nur 5 Jahren bestraft wird. Da dabei jedoch eigentlich damit zu rechnen ist, dass dabei jemand stirbt, würde das doch als Mord gewertet werden, oder nicht? So, eine kurze Wiederholung, was ist ein gemeingefährliches Mittel? Ein gemeingefährliches Mittel ist ein Mittel, das durch seine Anwendung im Einzelfall eine Gefahr, und es reicht eine Gefahr, für eine unbestimmte Anzahl anderer Personen mit sich bringt. Das ist grundsätzlich bei Sprengsätzen der Fall. Es gibt nun noch ein paar Spezialnormen, was Fischer sagt, das ist bei Sprengsätzen der Fall.
Ja, kommt drauf an, wo ich den. Komme ich gleich zu. Ich erkläre gleich, wie man fast straffrei eine Atomexplosion herbeiführen kann.
Gut, also es gibt drei Spezialnormen, wo es um Explosionen von Sprengsätzen oder auch von Kernenergie geht. Das ist einmal der 308 und da besonders der Absatz 3, 308. Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, wenn du dabei leichtfertig den Tod einer Person verursacht, bekommst du dabei lebenslang, weil wenn du bewusst die Gefahr in Kauf genommen hast. Und dann gibt es den 307 Absatz 3, Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie, auch da bei leichtfertigem Verursachen des Todes lebenslang. Und dann gibt es den Carola schon benannt hat, den 328, unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern. Und da der Absatz 2, Nummer 3, Herbeiführung einer nuklearen Explosion, da ist der Strafrahmen bis zu 5 Jahren. Um das nochmal kurz zu erklären, was eine nukleare Explosion ist, ist ein Vorgang, bei dem durch Kernspaltung oder Kernfusion die in den Atomkernen gebundene Energie druckwellenartig freigesetzt wird und die Freisetzung in Gestalt ionisierender Strahlung erfolgt. So. Wir haben nun zwei Normen, die sich da relativ ähnlich sind. Die Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie und dann der Absatz 2 Nummer 3 vom 328, der unerlaubte Umgang. Es fehlt beim 328 am quasi Taterfolg. Es reicht, dass dort wird bestraft das reine Verursachen einer nuklearen Explosion. Da geht es nicht darum, dass du dadurch bewusst eine Gefahr geschaffen hast oder dass dadurch jemand gestorben ist. Das zur theoretischen Einordnung. Und jetzt möchte Daniel sagen, ob das gemeingefährlich ist oder nicht.
Ja, ich würde auch noch ein bisschen mehr sagen. Also,
verdammt.
Die Tötung eines Menschen mittels einer atomaren Explosion oder einer Explosion durch Kernenergie, egal, wird wohl gemeingefährlich sein, weil natürlich das ab einer bestimmten Größe entsprechend ist. Jetzt haben wir ja natürlich aber alle die Vorstellung, jetzt eine Physik-Leistungskurs, ja, jetzt kommt mein großer Moment.
Oh, ich habe Physik also, so gehasst, wirklich.
Ich habe es so geliebt und dann habe ich zum Glück verstanden, dass ich das nicht kann. So, also im Leistungskurs, und dann habe ich doch Jura studiert. So, deswegen feiere ich auch MINT korrekt, das sind Physiker. Also, ganz kurz, vielleicht mal einen Schritt zurück. Die Atomwaffenexplosion, die wir alle im Kopf haben, so Hiroshima oder noch eine Nummer größer, so eine schöne Wasserstoffbombe, ja?
Mhm.
Die ganze Stadt ist zerstört. Das ist ja ein besonderer technischer Aufbau, ja? Wenn ich eine sogenannte, also kurze Hinweis, wie funktioniert so ein Ding, ja? Ich habe also zwei nicht kritische Massen aus Uran oder Plutonium und baller die aufeinander. Ja, ich steck die zusammen. Und das mache ich mittels speziellen Sprengstoff. Da sind wir hier oben, dafür reicht nicht Schwarzpulver, da braucht man schon einen besseren Sprengstoff mit einer höheren Explosionsgeschwindigkeit. Ich presse diese Kugel zusammen und dann gibt es da drin eine Kettenreaktion und diese Kettenreaktion setzt innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde diese Energie frei, die dann diesen schönen Blitz und weitermachen. Ich muss aber das schon sehr speziell bauen, damit so viel Energie da rauskommt. Wenn ich das, ich mach's mal ganz plump. Ich habe zwei nicht kritische Massen von diesem Zeug, also Plutonium und nichts, in der Hand. Kann man durchaus halten. Ist man nicht sofort tot, ja. Und stecke die einfach per Hand aneinander. Dann kriege ich die wahrscheinlich nicht mehr zusammen, weil in dem Moment, wo sich kurz bevor sie sich berühren, beginnt diese Kettenreaktion. Es entsteht sofort eine hohe Energie, ja. Und dann fliegen die wieder auseinander. Deswegen muss ich das so zusammen sprengen, ja. Und dann habe ich, nach dem, was die Definition hier ist, bereits eine Nuklearexplosion herbeigeführt. Mhm. Ja? Die Explosion entspricht aber halt, also einem wirklich lauten Knall, aber es ist nicht die ganze Stadt weg, sondern vielleicht ist nur das halbe Haus weg oder vielleicht auch nur der Raum. Da habe ich jetzt keine Vorstellung von. Aber es ist halt nicht der Atompilz und Fallout und 100.000 Menschen tot. Sondern das ist durchaus, also solche Unfälle gab es, meine ich auch, in der Frühzeit der Kernphysik beziehungsweise der Atomphysik oder wie auch immer man es nennen will, also das halt auch dort mal so kleinere, also das reicht, also das halt, man muss es, aber das vielleicht sich merken, man muss also erheblich Druck von außen aufbauen, damit diese Kettenreaktion im Inneren dieses Drucks, den man aufbaut, lang genug läuft. Und damit ist nicht jede Nuklearexplosion im Sinne des Paragraphen 928 StGB gleich der Atompilz, beziehungsweise da müssen nicht gleich Menschen bei sterben. Wenn ich das bei mir im Keller mache, warum auch immer, zum Beispiel, weil ich glaube, ich könnte genug, um dann die ganze Stadt in die Luft zu sprengen und ich bin, ne, sowas. Oder ich spiele damit rum, ich darf das Zeug ja auch schon nicht besitzen, aber ich mach's trotzdem. Dann führe ich eine nukleare Explosion frei und wege sonst unter Umständen keine weitere Straftat. Weil das passiert bei mir im Haus, nur mein Haus ist kaputt. Ich töte niemanden, ich verletze niemanden, dann ist das unter Umständen, dafür ist das gedacht.
Aber wenn ich das nicht in meinem Haus mache, sondern auf der Straße, dann ist es doch...
Ja, dann ist es doch, sobald ich eine andere Menschen tot oder bewusst gefährde, dann ist es
sofort... Da fällt es wieder unter den anderen Paragraphen.
Genau, dann ist es sofort 307 dann bin ich mit lebenslang dabei. So. Kleiner Hinweis nochmal, ich kann übrigens auch den Mord verwirklichen und den 307. Wenn ich mit einer Atomwaffe Menschen töte, dann ist das Mord, weil gemeingefährlich. Es ist aber auch 307. Die Rechtsfolge ist jeweils voll lebenslang, es interessiert also auch keinen. Also man kann auch zwei Straftatbestände erfüllen. Ich kann ja auch jemanden mit einem Messer durch das T-Shirt verletzen. Ja, dann habe ich eine Körperverletzung begangen, eine gefährliche Körperverletzung und das T-Shirt ist, habe ich eine Sachbeschädigung. Also das ist ganz normal, man kann beides machen. Also zurück zu Carola.
Gucken wir
uns
nochmal im Detail an.
Hä? Meinst du nicht, dass es nicht durch die gleiche Tat...
Doch, nein, aber da, was das, wenn man
mehrere Straftaten... Achso, mehrere Straftaten, genau, Strafmehrheit, genau. Also, Carola, um es zusammenzufassen, ja, man erfüllt 328, man erfüllt aber auch den Mord, also wenn jemand stirbt. Meine letzte Überlegung, man kann übrigens auch eine Atomwaffe einsetzen, ohne dass man jemanden tötet. Ich kann ja durch die Nordsee fahren, um jetzt mal
im deutschen Staatsgebiet zu bleiben. Du fühlst dann übrigens den 307 und den Mord und nicht
den 328. Also den 307, schön 307. Und dann kann ich ja durchaus eine Atomwaffe, gerade wenn das eine sogenannte taktische Atomwaffe ist, also eine ganz kleine, also kleiner auch als Hiroshima und noch kleiner als
Nagasaki. Ich hatte nur eine ganz kleine.
Sollte niemand sterben. Ja, das gibt's durchaus. Also die Amerikaner und die Russen und ich glaube auch andere Atommächte haben sogenannte, also diese Atombomben, über die ich jetzt gesprochen habe, das sind ja sogenannte strategische Atomwaffen. Da will man eine Stadt auslöschen, damit dort nichts mehr passieren kann. Also das ist total strategisch, ne? So wie ein strategischer Bomber oder so. Es gibt aber auch noch die Idee, insbesondere der Amerikaner, wenn die Rote Armee die Grenze zwischen DDR und Bundesrepublik überträgt, dann beschießen wir die mit kleinen Atomwaffen, die nicht so einen Riesenbums machen, wie die löschen nicht gleich eine ganze Stadt aus, sondern die löschen halt nur einen Angriffskeil oder sowas aus, ja, also ein paar hundert oder tausend Soldaten. Also Waffen, die klein sind, die sind natürlich immer noch größer als alles, was man sonst so abwirft, ja. Aber das Ziel ist taktisch, also irgendwelche Soldaten vor Ort zu töten und nicht so eine ganze Stadt platt zu machen. Ja. So. auch das wäre ja möglich, dass man sich so eines Dinges bemächtigt, das auf sein Schiff schraubt und dann und irgendwo zündet, wo keiner stirbt. Akut jetzt, ne? Also, wie gesagt, oder man hat halt gar keine Atomwaffe, sondern man schafft. Die letzte Sache ist, ich kann ja auch eine Sabotage in einem Kernkraftwerk verursachen. Und dann gibt es dort da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das genau funktioniert, ob man da überhaupt sowas herbeiführen kann, wenn das irgendwie sicher ist, oder ob das nicht am Ende immer nur Wasserstoff ist, der da verpufft, so wie, ich glaube, zumindest in, wie hieß das, wo die Japaner das in den Griff verloren haben? Fukushima. Ich glaube, da ist nicht am Ende Wasserstoff verpufft. Und gar nicht die Explosion, also die Explosion war da Wasserstoff und nicht nuklear, die Energie. Aber also das nochmal zurück. Ist jetzt alles ein bisschen technisch geworden und nicht so juristisch. Man kann sich vielleicht aber auch für Carola merken. Erstens, man kann durchaus sich zweifach strafbar machen. In dem Fall ist egal, weil beides mal lebenslang. Und hier wäre es so, wenn ich quasi dann doch niemanden töte, aber die bewusste Gefährdung verursache, dann gibt's immer lebenslang.
So. Genau. Okay.
Und wenn ihr atomares Material zu Hause habt, das macht das nicht.
Genau, ist wie mit dem Sprengstoff an sich. Hab keine Kriegswaffen zu Hause, wirklich. Ist keine Laserwaffen und so.
Und wie gesagt, wenn ihr Atomwaffen zu Hause habt, ihr dürft damit nicht handeln, universumsweit. Wenn ihr deutsch seid. Basinga.
Genau. Okay, dann kommen wir schon zum Strafrechtsmove der Folge. Der ist zum Teil strafrechtlich, zum Teil auch ein bisschen, hat er einen zivilrechtlichen Anklang, aber ich fand den so schön. Und ich dachte, das ist immer gut, wenn wir drüber sprechen. Und zwar sind wir darauf aufmerksam auf Twitter. Ich habe leider nicht rausgefunden, welche Uni das war. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich gucke gerade nochmal. Nein, habe ich nicht rausgefunden. Es geht darum, dass in einer Uni-Bibliothek in Deutschland irgendwo der Parlan, der Zivilrechtskommentar eigentlich, den man so benutzt, einen neuen Umschlag bekommen hat von irgendwelchen Menschen. Und zwar haben sie den umbenannt in Liebmann, in Otto Liebmann. Hintergrund des Ganzen ist folgendes. Der Parlan, es wird schon seit längerer Zeit versucht, den Parlan umzubenennen, weil Otto Parlan, kann man das so sagen, dass er ein Nazi war? Ich denke schon.
Ganz kurz, was ist denn der Parlan? Haben wir das schon
erklärt? Habe ich gesagt, der Zivilrechtskommentar.
Der Standard-Zivilrechtskommentar.
Der Standard-Zivilrechtskommentar, genau. Ja.
Jeder Jurist unterm Bett hat.
Nee, ich nicht.
Also der Namensgeber Parlan, Otto Parlan, war in der Zeit des Nationalsozialismus Leiter des Reichsjustizprüfungsamts. Er nutzte diese Funktion, um die Juristenausbildung im Dritten Reich im Sinne der NS-Ideologie zu reformieren. Unter seiner Ägide wurden Nicht-Arier-Frauen, bis auf wenige Ausnahmen, und politisch andersdenkende Menschen aus Studium und Referendariat ausgeschlossen.
Ja, geiler Typ, würde ich sagen. Das Ding heißt aber immer noch so. Und man hat es halt jetzt in dieser Universität umbenannt in Otto Liebmann. Otto Liebmann war jüdischen Glaubens und seine Vorarbeit, der hat unter anderem bei den Beckschen Kurzkommentaren mitgearbeitet, wurde für den Parlan benutzt, zur Erarbeitung des Parlans. So, da möchte ich direkt hinweisen auf die Seite parlanumbenennen.de, wo versucht wird, mal darauf hinzuwirken, dass dieser Kommentar umbenannt wird, und ich finde das auch sehr sinnvoll. Im Zuge dessen habe ich mir mal einen anderen Kommentar angeguckt, der durchaus auch eine zweifelhafte Vergangenheit hat, der zum Glück heute nicht mehr so heißt, aber mal so hieß. Und das ist der Fischer-Kommentar. Wir haben schon mal über ihn gesprochen, über Thomas Fischer. Wir werden auch noch mal, mir ist gerade aufgefallen, wir wollten noch mal die große Thomas Fischer-Folge machen, weil wir noch so ein bisschen Material haben, was wir noch einbringen wollen. Der Fischer-Kommentar hieß mal anders. Der hieß erst Schwarz, dann hieß er Schwarzdreher, dann hieß er Tröntledreher, dann hieß er Tröntle-Fischer und dann hieß er Fischer. Menschen, die uns schon länger hören, und ich glaube, wir haben es in Folge 4, eine Abtreibungsfolge, schon mal besprochen, da haben wir schon mal über Tröntle gesprochen. Das ist auch ein schwieriger Typ gewesen, aber zumindest keiner, von dem man offensichtlich weiß, dass er ein Nazi ist. Der hat andere komische Ansichten. Aber wir wollen jetzt über Eduard Dreher sprechen. Eduard Dreher hat von 1961 bis 1977 in diesem Kommentar kommentiert. Ich habe versucht rauszufinden, wie lange er auch noch so hieß. Ich meine, er hieß bis 75 auch noch Dreher Tröntle. Bis 95 noch so. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Ich müsste in die Bibliothek gehen und das nachgucken. Das konnte ich heute nicht. Genau. Und dann möchte ich euch mal was über Eduard Dreher erzählen. Und zwar, Eduard Dreher war Moment. In der NS-Zeit Staatsanwalt am Sondergericht Innsbruck und hat, man weiß, dass er dort auch in Bagatelldelikten bei so kleinen Diebstählen beispielsweise Todesstrafen verhängt hat.
Beantragt hat.
Er konnte sie nicht verhängen, aber er hat sie beantragt. Und das mit der Volksschädlingsverordnung argumentiert hat. Daniel, was ist das denn?
Ja, also ich, jetzt hast du mich, Gott, oh Gott, hätte ich das vorbereiten sollen? Also ich glaube, Volksschädlingsverordnung war, das habe ich ja nur halb dunkel und verbessere mich, Volksschädlingsverordnung ist, dass man bestimmte Menschen definiert hat, also bestimmte Straftaten definiert hat, die volksschädlich waren und dann gab es, glaube ich, regelmäßig was wie Plündern, zum Beispiel von ausgebombten Wohnungen und so und dann wurde man direkt mal aufgeknüpft, also direkt Todesstrafe oder KZ-lange Haftstrafe. Aber ich wusste nicht, dass das vorbereitet
zum Schutz der inneren Front. Da waren
der inneren Front, ja genau.
Sodass auch geringfügige Taten die Todesstrafe verhängt werden konnte. Genau.
Also Plündern von Nachbarswohnungen, die ausgeworfen wurden. Ja.
Genau. Und das, da war er wohl gut dabei. Er ist wie viele leider in dieser Zeit relativ einfach wohl entnazifiziert worden nach 45, kam dann direkt ins Bundesjustizministerium als Ministerialbeamter. Und dann gibt es eine spannende Geschichte. Und zwar wurde 1986 etwas eingeführt.
68.
Jetzt passt da auf. 1968. Genau. Gab es das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz. Und dort stand drin, ging es um die Milderung der Strafen für Mordgehilfen. Das war natürlich in dieser Zeit besonders relevant, weil in dieser Zeit natürlich auch die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen stattfand. Und in der Zeit galten quasi alle als Gehilfen, die nicht Himmler hießen. So.
Das ist hervorragend.
So.
Ich bin ja Hitler, nicht Himmler. Oh Mann, alle, die nicht Himmler hießen. Schöne genau. Formulierung.
Und die dieser, habe ich geklaut, glaube ich, aus dem Süddeutschen Artikel.
Sehr geil.
Den packe ich in die Shownotes. So, und dieses Gesetz sorgte dafür, dass alle Gehilfen nicht mehr lebenslang bekommen dürfen sollen, sondern nur noch 15 Jahre. Aber es gab ein Problem. Dass nämlich NS-Straftaten mit der Höchststrafe von 15 Jahren schon seit 1960 verjährt waren. Das hat dazu geführt, dass dieser eingeführte Paragraph im EGOWIG, im Ego-Wig.
Einführungsgesetz für das
Ordnungswidrigkeitsgesetz.
Genau. Niemand guckt da rein. Das ist der Trick. Also, wenn ihr im Bundestag sitzt, lest ihr das halt nicht.
Genau. Es hat dazu geführt, dass rückwirkend ganz viele Straftaten verjährt sind. Ganz viele und ganz viele Leute dadurch ungeschoren davon gekommen sind. Man hat das aufgearbeitet. Ich packe euch, wie gesagt, zwei Artikel dazu in die Shownotes. Einmal aus der Süddeutschen, einmal aus der Taz. Und man geht da, also es war wohl ein sehr kompliziertes Gesetzgebungsverfahren, das also auch juristisch nicht unkompliziert, aber man geht davon aus, dass Dreher schon wusste, was das bedeutete, weil er einfach in diesem Bereich sich auskannte. Und es ist, ein paar Leuten ist es wohl tatsächlich durchgerutscht. Es wird nicht davon ausgegangen, dass ihm das durchgerutscht ist, sondern dass er das bewusst, dass er vermutlich bewusst das Ding auch eingeschmuggelt hat. Gegebenenfalls auch aus Selbstschutz, um nicht selber vielleicht doch nochmal angeklagt werden zu können.
Ganz schön krasse Nummer.
Das war nicht
so. Gibt es übrigens auch Spoiler-Alert, wer jetzt noch, wie heißt er denn, von Schirach gelesen hat, noch nicht alles, muss jetzt mal kurz eine Minute vorspringen. Wie heißt die von Schirach-Roman, wo das der Aufhänger ist? Schuld?
Nee. Oh, ich war
aber einer weiß, von den von Schirach-Romanen ja. Nimmt das als Aufhänger.
Der ist doch gerade erst verfilmt worden, oder nicht?
Genau, der gerade verfilmt wurde. Ich habe die Verfilmung nicht gehört, ich habe es nur gelesen.
Ich weiß gerade leider auch nicht, wie er heißt. Der letzte Film von Schirach.
Wenn ihr Netflix habt oder ZDF oder so, guckt euch mal die von Schirach-Verfilmung an, die sind ganz gut. Von Schirach ist selber Strafverteidiger in Berlin und sein Vater oder Großvater, ich glaube, sein Großvater war Reichsjugendführer. Das verarbeitet er auch ab und zu ein bisschen.
Mhm. Ich gucke das jetzt kurz nach. Von Schirach.
Hier musst du mal eine Spoilerwarnung aber wirklich einbauen.
Das kann ich machen. Das ist nicht der Falcolini.
Der Falcolini?
Ja, genau.
So, jetzt hat er gespoilert. Ha!
Ja also gut, Falcolini. Wie man es heißt, ja. Genau. Ich mache eine Spoilerwarnung hier rein, dann passt das schon. Okay, der Straftat
ist der Folge. Ja, wieso Nazi sich selber entnazifiziert hat, sehr geil.
Genau, der Strafrechtstipp folgt jetzt.
Genau, es folgt der Strafrechtstipp und mein Sprachrechtstipp, Strafrechtstipp ist, nutze niemals Sprachnachrichten. Also erstens, ja,
verdammt.
Sprachnachrichten. Erstens seid ihr sowieso nicht normal und nicht toll, wenn ihr das benutzt. Nervt Menschen.
Ich habe das Gefühl tatsächlich, das ist ein Geschlechterding. Sprachnachrichten.
Wie meinst du das? Machen das Männer mehr oder mehr Frauen?
Mehr Frauen.
Benutzt du das aktiv?
Ja.
Versendest du welche?
Ja.
Aber nicht an mich, sehr gut. Also mach das nicht, ja? Ich bin zu alt für so einen Scheiß. So, aber, also, ich habe das übrigens, mein Telefon, das hat so eine Strafrechtsanwaltssoftware drauf. Ich kann vor meinem Mandanten auch.
Und der sagt, bitte keine Sprachnachrichten aufnehmen. Daniel, tu also, dies nicht. Nein.
Nein, also ich habe keine, ich höre das nicht an. Nee, aber Sprachnachrichten sind super dumm, weil es gibt nichts Besseres als eine Sprachnachricht, um festzustellen, wer das Telefon zu dem Zeitpunkt hatte, wenn dann irgendwas passiert mit dem Telefon. Also zum Beispiel, ihr bedroht jemanden oder ihr betrügt jemanden oder euer Handy wird das. Also nichts ist einfach besser als Sprachnachrichten, um zu identifizieren, wer das Telefon tatsächlich genutzt hat. Man kann ganz oft behaupten, ja, es mag ja alles sein, dass da über Stunden die Ex-Freundin meines Mandanten von seinem Handy, von seinem WhatsApp-Account übelst beleidigt und bedroht wurde. Aber der war zu dem Zeitpunkt ganz woanders. Der war das nicht. Das Handy, wissen wir nicht, wer das war. Das kann manchmal klappen, ja. Aber nicht, wenn ihr dann jede dritte Nachricht sagt, ich bring dich um, Alter. Ja, dann bist du am Sack. Deswegen nutze niemals Sprachnachrichten. Nicht nur, weil das der Hochkultur des Westens, sämtlichen humanistischen Idealen und meinen persönlichen Nutzungsverhalten zutiefst zuwiderläuft, sondern hauptsächlich, weil ihr dann ins Gefängnis kommt.
Gebt uns doch mal ein Feedback, wer von euch Sprachnachrichten benutzt. Ich möchte das gerne mal statistisch erheben.
Ja, und wenn ihr mir die als Sprachnachrichten schickt, flipp ich aus.
Und du hast gesagt, man kann uns Sprachnachrichten schicken. Letzte Folge.
Kann man wirklich. Vorletzte. Kann man wirklich. Geht auf meine Homepage. Die Nummer, die da ist, ist auch eine Sprachnachrichtnummer. Aber wenn ihr das macht, nicht per WhatsApp. Schickt uns, macht uns so auf, so, hi, hier ist Carola oder so, wie sie alle so heißt. Ihr heißt ja zum Teil auch Carola, haben wir heute gelernt. Und ich wollte mal wissen, das ist cool, aber nicht per WhatsApp auf meine Nummer. Dann seien ihr erzählt was Witziges, aber sonst nicht.
Okay.
Ihr müsst mindestens so witzig sein wie Laura und ich zusammen.
Okay, dann kommen wir schon zur Feedback-Runde.
Ja, irgendjemand hat mir geschrieben, Namen habe ich gerade vergessen, aber trotzdem danke, war auch eine Sie und ohne Sprachnachricht. Daniel macht Rechtschreibfehler auf der Homepage, danke. Ich habe seit kürzlich eine Mitarbeiterin, die hat das als Aufgabe gekriegt zu reparieren. Ich kann es gar nicht oft genug sagen,
Sonja.
Sonja
hat uns
danke. Ich glaube, ich habe Sonja gegoogelt und Sonja ist voll Ärztin oder sowas Cooles.
Kannst du
aber
bitte
es kann auch
nicht
sein, dass nur jemand heißt, die wie Sonja heißt. Ja, natürlich
Daniel googelt alle, nicht die alle Schreiber.
Weißt ja nicht. Stell dir vor, da schreibt dir jemand was und dann erzählst du, wie toll das ist und später kommt raus, NPD-Kreisvorsitzende oder sowas, ne? Da sitzt du da, pff, scheiße. Ja, oder weiß ich nicht, ne? Oder
ihr könnt uns bitte trotzdem einfach Nachrichten schreiben, wir googeln euch nicht jedes Mal. Ich habe das noch nie.
Wir nicht. Daniel, wir googeln euch nicht. Und ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, ich gebe das dann zukünftig ab.
Nein,
so.
Hör auch damit, das ist creepy.
Echt?
Ja.
Das ist auch so ein Ding. Ja. Auch so ein Geschlechterding, ne? Ich google immer alle. So. Dann kommen wir zurück. Lieblingspodcast, MINT korrekt und die Strafbar. Danke. Shootout an Carola.
Nee, Shootout einfach nicht. Sondern Shoutout an Carola. Und zwar nicht die Carola, die uns geschrieben hat, sondern an die Carola aus Aurich. Ich habe nämlich mal in meinem Freundeskreis rumgefragt, wer mich so hört. Und das Ergebnis war traurig. Aber ich möchte insbesondere, es hören mich auch noch ein paar, aber ich möchte diesmal insbesondere Carola hervorheben, weil Carola mir nämlich geschrieben hat, dass sie uns sogar schon doppelt gehört hat. Und das fand ich wirklich schön. Deswegen kriegt Carola jetzt hier an dieser
Stelle. Hört uns Frau Tesla eigentlich?
Ja.
Gut, Grüße gehen wie immer raus an Frau Tesla. Läuft wohl nicht so mit eurem Tesla-Werk, wa? also es ist ein Insider, tut mir leid, Leute. Übrigens, Stefan, der uns nicht mal hört. Stefan, falls du das doch mal hörst, ich lade dich auf ein Steak ein. Aber du hörst uns ja leider nicht mehr. Ah, schade, gibt's doch kein Steak für Stefan.
Genau.
Ja, jetzt haben wir noch eine traurige Nachricht. Das ist nicht die letzte Folge. Aber es begibt sich zu einer folgenden Geschichte.
Es begab sich
leider so, Zeit, dass wir uns erst Ende Februar, Anfang März wieder melden werden. Das liegt, also wir sind zurzeit ziemlich beschäftigt, weil wir zufällig zusammen, interpretiert das nicht über, die nächsten, sind noch ein paar andere Leute dabei, sehr unbeschäftigt sein werden und hauptsächlich perfekten weißen Sand zwischen unseren Zehen spüren werden, während wir Menschen dafür bezahlen, uns Rum mit Saft zu mischen und in den Schatten zu tragen. Anders ausgedrückt, wir liegen im Strand und zwar in der Karibik und gucken uns auch noch so dieses ein oder andere kommunistische Land an. Dabei, in der Kombination.
Genau.
Und wir bevor hier irgendjemand fragt, also ich habe ja meine Flüge schon kompensiert, da wir das 2 Wochen lang machen, werden wir leider nicht in der Lage sein, unsere 2 Wochen Geschichte durchzuhalten. Deswegen werden wir erst Ende Februar, Anfang März mit der nächsten Folge kommen. Ich hatte kurz mal vorgeschlagen, dass wir aus diesem kommunistischen Paradies, in Anführungsstrichen, heraus eine Folge produzieren.
Es ist nicht möglich.
Laura hat gesagt, es ist leider nicht möglich. Weshalb wir euch massiv hängen lassen werden. Ungefähr eine Woche länger wird die Pause sein als gewohnt. Freut euch einfach, dass es uns dabei sehr gut gehen wird, während ihr einsam oder allein zu Hause sitzt im Grauen. Es hören uns unsere Leute aus Thailand und so, ne? Habe ich jetzt gesehen.
Habe ich gesehen, ja.
Also es gibt auch Menschen, die uns an schönen Orten hören. Ja? Also genauso schön, wie es bei uns sein. Nein, also wir sind kurz im Urlaub mit ein paar Freunden. Hängen wir im Urlaub rum und das wird dazu führen, dass wir erst Anfang März wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, wie wir schaffen. Wir versuchen relativ zeitnah nach dem Urlaub aufzunehmen.
Wir fallen aus dem Flugzeug raus, springen in die Bahn.
Nehmen direkt die an dem Folge. Abend noch auf.
Genau, nehmen direkt an dem Abend noch auf.
Flug.
Noch mit Restalkohol vom Strand.
Genau, oder auch nicht. Schickt uns gerne Themenwünsche vielleicht. Das wäre ganz cool. Dann haben wir vielleicht schon was, was wir dann relativ unkompliziert aufbereiten können.
Genau. Außerdem müsst ihr was alles machen. Alle jetzt bitte mal auf die Podcast-App von Apple gehen und dort uns mit 15 Sternen bewerten und schreiben saucoole Leute. Ja.
Also da hatten wir auch wieder einen neuen Kommentar. Den fand ich sehr schön. Wir hätten das, ja. wir würden auch trockene Themen gut aufbereiten.
Boah. Wenn ihr wüsstet, wie trocken das ist. In Wirklichkeit. So, und dann noch ganz wichtig, folgt uns auf Twitter, die Strafbar, Jura Eule und der Brunki.
Genau.
Das war's schon.
Genau.
Ach, 1:07, hör mal. Gibt Podcasts, die werden dafür bezahlt und sind nicht so lang.
Okay, dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder.
Ciao.
Ciao.
Viel Spaß im Grauen.